Shabbat Shalom. Danke für die freundliche Begrüßung, lieber Marc. Ich danke dir, dass du mich heute nicht nur freundlich gegrüßt hast, sondern dass ich bei dir und bei deiner Familie zu Besuch sein konnte und ich auch sehr freundlich von dir eingeführt werden konnte in die Gemeinde. Ich danke dem Gemeinderat, den ich schon vor ein paar Tagen begegnen konnte und wo ich merken konnte, da ist ein guter Geist, ein familiärer Geist und Menschen, die sich hier einbringen. Und liebe Gemeinde, ich grüße euch heute, ja, in der Tat, als euer neuer Pastor in der Gemeinde Mülheim und bin gespannt auf unsere gemeinsame Zeit und auf das, was wir gemeinsam erleben werden. Ich möchte jetzt die Kinder einladen, nach vorne zu kommen, denn ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich vor ein paar Jahren erlebt habe. Ich war in Addis Abeba, Äthiopien. Weiß jemand von euch, wo Äthiopien ist? In Afrika, korrekt. Da komme ich ursprünglich her und dort war ich zu Besuch. Und da war ich einkaufen. Ich habe eingekauft und hatte so ein, zwei Tüten Einkauf und damit bin ich nach Hause zu meinen Eltern gegangen. Aber bevor ich reingegangen bin in unser Haus, habe ich gemerkt, dass meine Schuhe dreckig waren. Und wisst ihr, in Äthiopien und auch in Addis Abeba gibt es Jungs, die im Sommer ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie Schuhe putzen. Habt ihr schon mal sowas gesehen im Fernsehen irgendwo? Ja, genau, das sieht man nicht so oft hier. Ja? Aber die Jungs in den Sommerferien kommen nach Addis Abeba, die kommen aus verschiedenen Regionen und die putzen Schuhe und damit verdienen sie Geld und hoffentlich gehen sie nach Hause, um in die Schule zu gehen. Auf jeden Fall habe ich solche Jungs dann gesehen, vielleicht so 12, 13, 14 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mir heute die Schuhe putzen. Dann hat dieser junge Mann sehr, sehr schön gemacht. Ja, die Schuhe sehr, sehr schön geputzt. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und nach gewisser Zeit hat jemand an der Tür geklopft. Und jemand sagte zu mir, Simret, da sind Jungs, die wollen dich sprechen. Kannst du rauskommen? Und dann, als ich rausging, wisst ihr, wen ich da angetroffen habe? Das waren die Jungs, die, also zwei Jungs und der eine von den beiden war derjenige, der meine Schuhe geputzt hatte. Aber zu meiner Überraschung standen sie nicht allein, sondern dieser junge Mann hatte noch zwei Tüten in der Hand. Und zeigt mir diese Tüten. Wisst ihr, welche Tüten es waren? Ja? Genau, das sind die Einkaufstüten. Und wisst ihr, ich habe sie, ich weiß nicht, was los war. Ich war wahrscheinlich in Gedanken verloren. Ja, ich habe die Tüten dort vergessen, habe gar nicht gemerkt. Und der Junge ist dann sozusagen gekommen, hat dann gesagt, diese Tüten sind doch von Ihnen, das will ich Ihnen geben. Und da war ich natürlich sehr glücklich und überrascht, denn er hätte sie auch behalten können. Und wisst ihr, in Addis Abeba ist es auch so, dass es Diebe gibt, die nehmen sich etwas, was ihnen nicht gehört. Und wenn jemand auf der Straße etwas vergisst, dann denken sie, das ist ein Geschenk Gottes oder so. Ja, das nehmen wir gleich mit. Aber der Junge war ein feiner Junge, hat gesagt, das sind ihre Tüten. Und da habe ich mich so sehr gefreut, dass er sie vorbeigebracht hat. Und dann wollte ich mich bei ihm bedanken, habe dann ein bisschen Geld genommen und wollte ihm das Geld geben als Dankeschön. Und wisst ihr, wie er reagiert hat? Nein, 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 sagte er. Ich nehme kein Geld an. Er war fast beleidigt. Er hat gedacht, dass ich ihn jetzt irgendwie so, dass ich ihm Geld gebe und dass er das deshalb gemacht hat. Er hat gesagt, nein, ich nehme kein Geld an. Denn er hat es gemacht, weil er es einfach machen wollte und er einfach ganz nett war. Und dann habe ich darauf bestanden, nee, nimm du, das ist gut für die Schule und so, ja. Und dann habe ich mich aber sehr gefreut über diesen jungen Kerl. Und wisst ihr, Dieser junge Mann, der kommt schon aus armen Verhältnissen, das sieht man schon, seine Kleider waren irgendwie zerrissen. Und man merkt, er kommt aus einem Haus, wo es sehr wenig gibt. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Dadurch, dass er so nett ist und auch so hilfsbereit, wird er bestimmt ein sehr, sehr glücklicher Junge sein und auch nachts sehr, sehr gut schlafen. Und das ist meine Geschichte, die ich erlebt habe vor ein paar Jahren. Die wollte ich mit euch teilen. Und ich wünsche euch heute einen schönen und gesegneten und fröhlichen Sabbat. Danke für die Bedienung der Elektronik. Ja. Ja, es ist perfekt. Ja, ich hatte ja die Freude, ein paar Mal hier schon zur Predigt bei euch gewesen zu sein, wie Marc gesagt hat. Und einige von euch kenne ich von Begegnungen, von freundlichen, angenehmen Begegnungen. Und viele von euch werde ich jetzt im Laufe der Zeit kennenlernen. Einer aus dieser Gruppe war sogar in Äthiopien mit dabei vor ein paar Jahren, die Sandra. Und sie hat, glaube ich, Geschichten erzählt, ja, aus unserer gemeinsamen Reise. Vielleicht noch kurz zu meinem Hintergrund, dass ihr die Geschichte eures neuen Pastoren auch kennenlernt, insofern ihr sie noch nicht wisst. Ich bin ursprünglich aus Addis Abeba, Äthiopien. Ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, wo ich seitdem lebe. Ich habe 4 Jahre in Bogenhofen Theologie studiert, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Und anschließend war ich in Friedenau, wo ich meinen Magister in der Theologie gemacht habe. Und seit knapp über 10 Jahren bin ich Pastor hier in der Mittelrheinischen Vereinigung. Zunächst auf der Marienhöhe, wo ich auch mein Praktikum gemacht habe und mehrere Jahre als Jugendpastor gearbeitet habe. Und zur gleichen Zeit habe ich die englischsprachige internationale Gemeinde in Darmstadt begleitet. Und als ich den Clip sah von dieser Gemeinde in Oslo, wusste ich mich auch ein bisschen daran erinnert. Es ist auch eine Gemeinde bestehend aus Menschen aus über 10 Nationen. So ähnlich ist die Kirche gewesen und das war meine erste Gemeinde, für die ich als Pastor zuständig war. Und seit 4 Jahren leite ich eine Kulturlounge in Frankfurt, ein Begegnungs- und Kulturzentrum. Ihr habt bestimmt hier auch was gesehen, ich habe was ausgelegt, ja, für eure Frankfurter Freunde oder für Leute, wo ihr denkt, vielleicht ist Kirche im Moment nicht etwas für sie, aber für Austausch und Gespräch und Entdeckung des Lebens über Kultur sind Sie offen. Könnt ihr gerne darauf hinweisen. Diesen Ort darf ich leiten und wir gehen jetzt in das 3. Jahr mit unseren Angeboten in Frankfurt. Und berufsbegleitend habe ich ein Studium absolviert in Heidelberg im Bereich der transkulturellen Studien. Es geht um die Frage, wie sich Kulturen und Religionen formieren und Interaktion miteinander treten. Und vor ein paar Wochen bin ich mit dem Studium fertig geworden. Ich habe meine Arbeit abgegeben. Und jetzt darf ich ab dem 1. Februar auch zusätzlich zu meiner Tätigkeit in Frankfurt, in der Leitung der Kulturlounge, euer Pastor sein in der Gemeinde Mülheim. Und ich wünsche uns Gottes Segen für unseren gemeinsamen Weg. Kennt ihr Augenblicke in eurem Leben, wo euch etwas begegnet, was ihr eigentlich schon kennt, aber es wird euch ganz neu bewusst und bringt euch zum Nachdenken? Ich hatte letzte Woche solch einen Augenblick. Ich war mit dem Auto unterwegs und an der Ampel, als ich da stand, habe ich gesehen, wie so ein Vater mit seinem kleinen Jungen am hinteren Fahrradsitz die Ampel überquert hat. Er saß da, der Junge hinter sich, und die sind über die Ampel gefahren. Und als sie gefahren sind, haben sie sich unterhalten. Ein Vater und sein Sohn, der ungefähr 3 Jahre alt war, so würde ich es schätzen. Der Papa sagte etwas und der Junge hat geantwortet. Und so ging es hin und her für die paar Sekunden. Und ich habe sie dann angeschaut. Und es war so ein Augenblick, es ist doch ein Wunder, was hier passiert. Es ist doch erstaunlich. Dieser Junge ist vor ein paar Jahren auf die Welt gekommen. Und das ist so sein Vater, der ihn irgendwie auf die Welt gebracht hat. Also es gab ihn erstmal nicht. Ja? Also vor ein paar Jahren gab es diesen Jungen nicht und dann war er da. Und jetzt kann er sich sogar mit seinem Vater unterhalten. Und der Vater sich mit ihm. Und er kann ihm antworten und der Vater kann zu ihm etwas sagen und der Junge versteht es und sagt, Papa, so und so. Ist das nicht ein Wunder? Ist das nicht ein Geheimnis, dass ein Junge, der jetzt mal erstmal nicht da war, jetzt da ist und sprechen kann und er ist jetzt seinem Vater ein Gegenüber. Er kann mit seinem Vater sprechen. Und irgendwann wird er vielleicht sogar auch eine andere Meinung sein als sein Vater und sagen, Vater, ich sehe das aber so. Und der Vater wird sagen, oh danke, ich habe jetzt was Neues von dir gelernt. Vielleicht denkt ihr euch, Simret, was ist mit dir los? Aber es war für mich ein Augenblick des Gewahrwerdens, des Wunders, das wir Leben nennen. Es ist schon erstaunlich. Und es ist ein Augenblick, der mir auch aufs Neue bewusst machte, was irgendwie Leben ist. Leben ist etwas, was geschenkt wird. Und seit unserer Geburt sind wir dabei, geprägt zu werden. Wir lernen sprechen durch unsere Eltern in ihrer Sprache. Wir werden geprägt vom Kindergarten, von Schule, von Kirche und von all dem, was auf uns sozusagen zukommt, werden wir zu dem, wer wir sind. Ja. Also durch die Menschen, die um uns sind, fangen wir an, überhaupt zu denken und zu sprechen und uns zu orientieren. Also Leben ist undenkbar ohne das, was uns von anderen Menschen geschenkt wird. Das gibt uns als Menschen den Rahmen, in dem wir uns überhaupt bewegen und denken und sprechen können. Aber zugleich besteht das Wunder des Lebens darin, dass sich sogar unsere Eltern fragen, während wir vielleicht sogar noch ganz klein sind, ist das eigentlich mein Sohn? Er macht, was er will. Er denkt, was er will. Er widerspricht mir. Ich gehe jünger, wir gehen in die Richtung, aber er sagt, nein, wir gehen jetzt in eine andere Richtung. Also ziemlich früh formiert sich das, was das Individuum, was jeder von uns in das Leben hineinträgt. Das, was sich auch das entzieht, was unsere Eltern uns mitgegeben haben. Das, was wir zu geben haben. Das, was wir beizutragen haben. Und es scheint mir persönlich so, dass das Leben sich eigentlich so abspielt, seit dem Tag unserer Geburt bis unserem Lebensende, dass du und ich Menschen sind, die Gewordene sind, die das sind, was sie sind, durch das, was von außen sie geprägt hat. Aber zugleich, dass wir Menschen als Personen sind, die sich einbringen können, die gestalten können. Und aus dieser Interaktion von Prägung und geprägt sein ständig und dem, was jeder von uns aus dem Leben macht, aus der Gestaltung, die jeder von uns vornimmt, dadurch geschieht Leben. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam in der Bibel aufschlagen. Und zwar lade ich euch ein, dass wir Psalm 78 öffnen. Mein Eindruck ist der, dass sich das, was im Leben abspielt, nämlich, dass ich ein Produkt meiner Umwelt bin, aber auch jemand bin, der sein Leben und seine Umwelt gestaltet, ich habe den Eindruck, dass sich diese Wahrheit auch im Glauben abspielt, dass es etwas Ähnliches ist. Ich möchte euch einladen, dass wir in Psalm 78 die ersten 7 Verse lesen und hören. Höre, mein Volk, auf meine Weisung. Neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch, will hervorbringen Rätsel aus der Vorzeit. Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen und dem künftigen Geschlecht erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit das künftige Geschlecht sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten. Und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Der Psalmist Asaf singt hier ein Lied, ruft die Menschen auf, ihm zuzuhören, denn er sagt, ich will euch ein Geheimnis aus der Vorzeit erzählen. Das, was ich mit euch teilen möchte, ist etwas, was sich schon seit langem abgespielt hat und abspielt. Ich möchte euch einen Zugang verschaffen zu einer Wirklichkeit, zu der ihr persönlich keinen Zugang habt. Ich möchte euch ein Tor öffnen für Geschichten aus alter Zeit. Und dann fängt er an zu singen und sagt, das, was wir gehört haben und erfahren haben von unseren Eltern, das wollen wir vor euch nicht geheim halten. Wir wollen es euch erzählen. Ihr und die zukünftigen Generationen sollen erfahren, was Gott getan hat. Ihr sollt die Ruhmestaten des Herrn erfahren, seine Macht mitbekommen und die Wunder, die er getan hat. Das haben uns unsere Eltern erzählt und das wollen wir euch erzählen. Und wir ahnen bereits hier, wenn der Psalmist anstimmt und sagt, die Taten Gottes in der Vorzeit, die uns erzählt wurden, die wir weitererzählen, kommt schon vor unserem geistigen Auge, wie Gott sein Volk geführt hat aus Ägypten, wie er Wunder hat geschehen lassen am Haus des Pharao, um sein Volk zu befreien. Wir sehen vor unseren Augen, wie er das Meer geteilt hat und das Volk durch dieses Meer geführt hat und sie an den Berg geführt hat, wo er ihnen sein Gesetz verkündet hat. Wir haben vor Augen, wie Gott sein Volk durch die Wüste bewahrt und geführt und versorgt hat. Und in der Tat habe ich den Eindruck, dass der Psalmist auf diese Geschichte anspielt, hier in seinem Lied, und den Menschen vor Augen führt, wie Gott sein Volk in der Vergangenheit geführt hat. Das, was unseren Glauben heute formiert, ist gespeist von den Erzählungen der Väter und der Mütter. Derjenige, den wir heute als unseren Gott anerkennen und anbeten, ist der Gott Israels, der Gott, der damals gehandelt hat und seine Kinder geführt hat, auf verschiedensten Wegen. Anders könnten wir uns diesen Gott gar nicht vorstellen. Und der Psalmist öffnet uns die Augen dafür, indem er sagt, diese Geschichte von den großen Taten Gottes, die sind uns erzählt worden. Die haben wir nicht erlebt. Und das, was uns erzählt worden ist, erzählen wir euch, den Kindern. Denn, sagt er in Vers 5, er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel. Ich finde es sehr spannend, was sich hier im Text abspielt. Der Psalmist setzt damit an, indem er sagt, ich möchte euch von den großen Taten und den Wunden und den Machttaten Gottes erzählen, die er getan hat. Und während wir in unserem Geist eben all diese großen Taten vor Augen haben, wie Gott sein Volk geführt hat, legt er seinen Fokus in Vers 5 auf die Gesetzgebung, auf dieses Ereignis, in dem Gott seinem Volk ein Gesetz gegeben hat und ihnen Wege gezeigt hat, wie sie leben sollen. Das heißt für mich, das, was sich hier abgespielt hat, als Gott seinem Volk die 10 Gebote und viel mehr gab, ist eingebettet in seinen Ruhmestaten. Das ist ein Teil seiner Ruhmestaten. Das ist ein Teil seines Wirkens unter seinem Volk. Sprich, die Taten Gottes in seinem Befreiungsakt seines Volkes und die Gesetzgebung sind nicht zwei Sachen, die voneinander zu trennen sind. Nach dem Motto, auf der einen Seite haben wir das Handeln Gottes im Volk und auf der anderen Seite haben wir diese ewigen Prinzipien, dieses ewige Gesetz, das sozusagen diesem Handeln entrückt ist und dem Menschen begegnet. Nein, für den Psalmisten geht es ineinander über. Gottes Befreiungsakt, Gottes Führung im Leben von Menschen und seine Weisung gehen Hand in Hand. Und es sind nicht zwei Handlungsstränge, die voneinander getrennt zu sehen sind. Seine Gebote, das, was er den Menschen gibt, als seinen Weg, den er lebt und verkörpert und den Menschen mitgibt, ist Teil seiner Wundertaten, seines Handels im Leben seines Volkes. Und dann sagt der Psalmist, genau das, was Gott in der Vergangenheit getan hat und was er seinen Kindern mitgegeben hat, das wollen wir nicht für uns behalten, sondern wir wollen es der nächsten Generation sagen, den Kindern sagen, Vers 6, dass sie wiederum ihren Kindern das sagen und sie wiederum ihren Kindern es weitererzählen. Das heißt, das, was Gott gemacht hat, ist nicht etwas, was sich selbst erklärt und für alle Zeit da ist, sondern es ist etwas, was weitergetragen wird, was weitererzählt wird von Menschen, die sich diese Geschichte zu eigen machen, die sich damit auseinandersetzen, die sich mit dem auseinandersetzen, was Gott in der Vergangenheit getan hat und sich diese Geschichte zu eigen machen und sie weitererzählen an ihre Kinder, auf dass sie wiederum sich diese Geschichten zu eigen machen und sie weitererzählen. Und dieses Weitererzählte von Individuen und von Menschen ist das, was bis heute weitergetragen wurde und uns heute als Individuen und als diese Gemeinschaft von Gläubigen begegnet ist. Und dann sagt der Psalmist in Vers 7, diese Weitererzählung von Geschichte ist nicht ein Selbstzweck. Die soll nicht einfach Neugier befriedigen und dahin kommen, dass Menschen sagen können, oh, das und das ist passiert. Interessant, was da passiert ist. Sondern hat ein bestimmtes Ziel, sagt der Psalmist, nämlich diese Geschichte, die weiter erzählt wird, soll dazu dienen, dass Menschen ihr Vertrauen auf Gott setzen, die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Der Psalmist sagt, dass das, was uns weiter erzählt wurde und was wir weiter erzählen, darüber, was Gott getan hat, soll dazu dienen, dass Menschen ihr Vertrauen auf Gott setzen und sagen können, der Gott, der in der Vergangenheit gehandelt hat, der geführt hat, wird mich auch heute führen, wird uns auch heute führen. Auf ihn können wir auch heute unser Vertrauen setzen. Und zweitens, durch die Weitergabe der Geschichte wird dafür gesorgt, dass das nicht in Vergessenheit gerät, was Gott getan hat im Laufe der Geschichte. Und drittens, das soll dazu dienen, dass Menschen aus diesem Vertrauen, das sie zu Gott schöpfen, sich nach seinen Geboten ausrichten, ihm hier und ihm heute. Und das, was wir Glauben nennen als Christen, ist aus meiner Sicht etwas, was geschieht, wenn die Geschichte der Väter, die immer wieder weiter erzählt werden, dem persönlichen Weg, den du und ich heute gehen, begegnet. Wo deine und meine Geschichte den Geschichten begegnet, die uns weiter erzählt wurden von dem Handeln Gottes. Und das im Kleinen wie auch im Großen. Und es ist da natürlich etwas zutiefst Natürliches. Das, was unser Glauben geprägt hat und prägt, ist das, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, aus unserem Umfeld mitbekommen haben. Ich zum Beispiel komme, wie ihr wisst, aus Addis Abeba, Äthiopien. Ich bin in einem äthiopisch-orthodoxen Heim aufgewachsen. Unsere Eltern waren eher liberale Orthodoxe, ja, wenn man das überhaupt zusammenbringen kann. Also sie waren nicht sehr stark auf die Traditionen bedacht, aber wir sind in die Kirche gegangen, zu Oster, zu Weihnachten. Und ich kann mich noch erinnern, wie diese großen Feste gefeiert wurden in der orthodoxen Kirche in Äthiopien. Das waren wirklich starke Ereignisse. Ja. So in der Osternacht kommen alle mit ihren Kerzen in die Kirche und es wird gesungen und gebetet die ganze Nacht. Und dann in der Früh um 4 Uhr gehen alle nach Hause und das Lamm wird dann geschlachtet. Ja, tatsächlich, also die Passanacht wird sozusagen nachgelebt und dann werden die geschlafen haben, aufgeweckt und dann wird miteinander gegessen und getrunken. Und ich kann mich an diese besonderen Augenblicke im kirchlichen Ereignis erinnern oder an die Gesänge in den Kirchen, an diese alten Gesänge, die mich schon als kleiner Junge sehr berührt haben. Diese sakrale Gesänge der orthodoxen Priester, tief eingegraben in meine Geschichte. Aber was Glaube für mich damals bedeutet hatte, war das Vaterunser beten, zwar jeden Tag. Und ich habe seit klein auf dann das Vaterunser gebetet, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und wenn ich an Kirchen vorbeigegangen bin, so auch eine Tradition vor Ort, Sandra hat es ja auch gesehen, als wir dort waren, verneigen sich die Menschen vor der Kirche. Sie sind vielleicht mit Taxi unterwegs oder zu Fuß, die schauen zur Kirche, verneigen sich und gehen weiter. So nach dem Motto, Gott, ich habe dich nicht vergessen. Ja? Also Respekt für dich. Und dann geht das Leben weiter. Aber so stark diese Tradition auch ist, hat sie auch ihren Beitrag, dass man den sakralen Bereich, also das kirchliche Leben, vom täglichen Leben irgendwie so trennt. Ja? Also im Alltag kannst du mehr oder weniger tun und lassen, was du willst. Und irgendwie in der Kirche sagst du, Herr, vergib mir. Und dann gehst du und dann geht das Leben eben so weiter. Ja? Also für mich war die kirchliche Sphäre und die private Sphäre doch voneinander getrennt. Dass es dann erst hier in Deutschland war, wo ich mit 15 hierher gekommen bin, dass ich dann in meinen älteren Brüdern, die bereits Nachfolger Jesu waren und auch bereits in Deutschland gelebt hatten, gemerkt habe, wie Menschen eine Art persönliche Beziehung zu Gott haben. Das war für mich etwas Fremdes, eine persönliche Beziehung zu Christus und die Bibel jeden Tag lesen und mit Jesus leben. Das war für mich etwas, ja, sehr Befremdendes eigentlich erstmal, Unbekanntes. Aber meine Geschwister haben davon gesprochen, dass es wichtig sei, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen und dass man sein Leben auch ihm gibt und dass man sich auf Jesus ausrichtet und so. Und das war für mich befremdend, aber auch beängstigend, weil ich irgendwie Angst hatte, oh, also wenn ich mich jetzt so darauf einlasse, kann es ja bedeuten, dass ich etwas aufgebe und so, ja, und dass sich mein Leben ändern soll. Aber es ist ja alles gut, wie es ist, ja. Also ich werde schon mein Vater unser beten, ja, alles gut, aber nicht jetzt irgendwie sich auf eine Beziehung einlassen, wo man nicht weiß, was da so passiert, wo man vielleicht auch Sachen verboten bekommt, dass man manche Sachen nicht darf oder so. Das hatte ich damit verbunden. Aber im Laufe der Zeit, und die Geschichte hebe ich durchaus auch auf, davon kann ich euch ein andermal näher erzählen, ist mir Gott persönlich begegnet mit seiner Liebe, mit seiner Zuwendung. Und das war dann der Wendepunkt in meinem Leben vor etwa 20 Jahren, als ich gemerkt habe, dass Gott und Christus mich ganz persönlich lieben und dass das, was am Kreuz geschehen ist, etwas ist, was mit mir persönlich zu tun hat. Und das hat mich sehr berührt. Und seitdem kann ich sagen, ist Christus mein Freund geworden und Gott mein Vater, an den ich mich als Mensch wende, Tag für Tag, und mit dem ich vieles auch im Laufe der Zeit erlebt habe. Und sinnbildlich spielt sich in meiner Geschichte, und ich denke, jeder von uns hat eine Geschichte zu erzählen, etwas, wo sich die Weitererzählung von den biblischen Geschichten und unsere persönliche Geschichte sich begegnen. Der Christus, an den ich glaube, oder den Gott, an den ich glaube und der mich berührt hat, ist ja der Gott, von dem uns in der Heiligen Schrift erzählt wird und von dem weiter und weiter erzählt wurde von Menschen, die ihn erlebt haben. Also Gott ist immer zunächst der Gott der Väter. Gott ist immer zunächst der Gott der Väter. Und dann wird er unser Gott. Dem Jakob stellt er sich vor, als ich bin der Gott deines Vaters Abraham und deines Vaters Isaak. Und erst als Jakob dann seine eigene Geschichte mit Gott geschrieben hatte, konnte er dann sagen, du bist jetzt mein Gott geworden. Du bist jetzt mein Gott geworden. Und diese Begegnung mit der Geschichte, die einem erzählt wird, und damit, dass diese Geschichte einem persönlich etwas bedeutet, dass man sagen kann, Gott ist mein Gott geworden, die spielt sich unterschiedlich ab. Bei manchen passiert es vielleicht schleichend, irgendwie, dass man mit dem Glauben aufwächst und bevor man es gemerkt hat, gehört man schon dazu. Bei anderen geht es durch Krisen, die man durchlebt. Bei wiederum anderen geht es über Wege der Entfremdung, dass man sich vielleicht von Gott entfremdet und andere Wege geht, bis man wieder zu ihm zurückkehrt. Und bei wiederum anderen sind es Augenblicke, wo sich das Leben wendet, wo man nicht damit eben gerechnet hat und Gott einem begegnet auf seinem Lebensweg. Aber das Herz dessen, was Glauben ausmacht, für mich ist, habe ich eine Geschichte zu erzählen? Was ist die Geschichte, die ich zu erzählen habe? Und die Geschichte, die ich zu erzählen habe, wird zunächst gespeist von den Geschichten, an denen ich Anteil nehme, auf die ich mich einlasse. Und die Einladung, die sich für mich hier in diesem Text abspielt, im Psalm 78, ist eine Einladung, sich zu öffnen und sich einzulassen auf das, was uns erzählt wird von dem, was Gott getan hat. Und diese Geschichte wird immer wieder und immer wieder neu erzählt. Und der Psalmist erzählt sie aufs Neue. Und der ganze Psalm wird ein Lied sein, das daraus besteht, dass der Psalmist singt, wie Gott seine Väter und Mütter damals geführt hat. Und diese Geschichte muss ich euch auch ehrlicherweise sagen, weil wir nicht den ganzen Psalm lesen werden, ist keine optimistische Geschichte. Der Psalmist wird jetzt einen ganzen Psalm darüber klagen, wie Gott geführt und gehandelt hat, aber das Volk einfach stur war und seinen Weg gegangen ist und sein Herz hat nicht erweichen lassen. Ja, er setzt direkt in Vers 8 damit an, dass er sagt, damit sie nicht würden wie ihre Väter ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Er wird sagen, ich werde euch jetzt diese Geschichte erzählen und den Kindern soll es weiter erzählt werden, damit nicht das passiert, was mit den Vätern passiert ist, nämlich, dass diese Geschichten nichts gebracht haben. Dass sie ihre Herzen einfach nicht auf Gott ausgerichtet haben, sondern ihr Ding gemacht haben. Aber der Psalmist singt und hofft, wenn jetzt diese Geschichte von mir weiter erzählt wird, hoffe ich, dass es bei euch dazu dient, dass ihr Gott vertraut, dass ihr an das denkt, was er in der Geschichte getan hat und dass ihr seine Gebote befolgt, dass es auf fruchtbarem Boden landet und dass dann von euch weitererzählt wird an die nächste Generation. Dass die Geschichte, die Gott geschrieben hat, zu einem Touchdown kommt, dass sie etwas bewegt in euch. Und dann könnt ihr sie auch erzählen. Dann könnt ihr aufs Neue die Geschichte erzählen, die Gott getan hat, weil sie heute zu eurer Geschichte geworden ist. Ich hätte auch früher vielleicht irgendwie, wenn ich die Bibel gelesen hätte, das, was da steht, wiedergeben können. Aber die Einladung, die hier passiert ist, lasse dich ein auf das, was Gott gemacht hat. Öffne dein Herz zu sehen, wie hat er gewirkt im Leben der Menschen um dich herum, im Leben deiner Eltern, im Leben deiner Kirche. Und im Leben der Väter und Mütter, die uns ihre Geschichte weitererzählt haben und durch die wir heute an Gott glauben können. Lasse dich darauf ein. Lasse dich darauf ein. Und das, was ich gerne mit euch und mit mir machen möchte, auch auf unserer gemeinsamen Reise, ich möchte Anteil nehmen. Ich möchte gerne Anteil nehmen an eurem Leben. An eure Geschichte, wie sich euer Weg bis heute ausgestaltet hat. Und ich möchte gerne neugierig zuhören auf das, was ihr zu erzählen habt. Und wenn ich immer wieder viele Fragen neugierig stelle, sollt ihr sie also auch verstehen. Es interessiert mich zu hören, was ihr erlebt habt und wie sich eure Geschichte bis heute ausgestaltet hat. Und ich möchte euch auch einladen und ich werde euch auch einladen im Laufe unserer gemeinsamen Zeit, dass wir Anteil haben an diesem Buch und an den Geschichten, die hier erzählt werden. Denn die Texte hier und die Geschichten sind für mich zunächst nicht ein Ort, wo kann ich etwas bekommen, damit ich mein Leben besser bewältigen kann. So die Bibel, ein Buch von Prinzipien, das ich irgendwie entdecken kann, damit ich sie in meinem Leben erfolgreich anwende. Nein, das ist für mich dieses Buch nicht zunächst. Dieses Buch ist für mich eine Einladung, Anteil zu nehmen an dem, was Gott in der Geschichte von Menschen getan hat. Dass wir das an uns heranlassen und sehen, Gott, was hast du da gemacht? Und Menschen, was habt ihr da gemacht? Und das wird meine Einladung an euch sein, auch im Laufe der gemeinsamen Predigten und der inhaltlichen Austauschmöglichkeiten, die wir gemeinsam haben werden. Dass wir Anteil nehmen an den biblischen Geschichten und sehen, wie Gott darin gewirkt hat. Und das Ganze hat für mich das Ziel, dass, wie der Psalmist hier singt, dass unser Vertrauen auf Gott gestärkt wird, dass wir seine Taten in unserem Leben und in Gottes Geschichte mit dieser Welt nicht vergessen, denn wir sind vergesslich als Menschen, dass wir sie uns in Erinnerung hervorrufen und dass wir uns auf die Gebote Gottes ausrichten und unseren Weg mit ihm gehen. Und gemeinsam und als einzelne Menschen wachsen. Ich möchte abschließen mit einer Aussage eines Freundes, den ich schätze. Er sagte, das Wichtigste im Leben ist erreicht, wenn du deine Geschichte erzählen kannst. Wenn du an einen Punkt kommst, dass du deine Geschichte in Würde erzählen kannst und sagen kannst, dies ist meine Geschichte, da bist du angekommen. Ich fand diesen Satz sehr, sehr stark. Die Fähigkeit, meine Geschichte zu erzählen. Denn das hat damit zu tun, dass ich mich mit dir auseinandersetze, dass ich mich frage, wo komme ich her? Was ist in meinem Leben passiert? Und wie deute ich meine Geschichte? Und ich wünsche uns, dass wir auf unserer Reise unsere Geschichte erzählen können. Gott segne euch. Gesegneten Sabbat für uns alle. Amen.